Liebe Gemeinde, der Text, den wir gerade gelesen haben, der voller Dank ist für diese Gemeinde in Korinth. Dieser Text steht in einem Brief oder am Anfang eines Briefes, der eine ganz normale Gemeinde anspricht, um das mal so vorsichtig auszudrücken, eine Gemeinde, in der beileibe nicht alles herrlich oder wunderbar war, sondern eine Gemeinde, in der durchaus Grund da war, zu tadeln, Grund auch zu korrigieren, Grund, sich Sorgen zu machen. Die Korinther werden von Paulus zurechtgewiesen an verschiedenen Stellen, weil sie überheblich geworden waren. Es gab Streitigkeiten in der Gemeinde. Menschen sind miteinander, also Geschwister sind miteinander vor Gericht gezogen sogar. Das alles ist in Korinth geschehen und von daher hätte Paulus eigentlich einsetzen können in diesem Brief, zu Beginn dieses Briefes, wo ja unser Text steht, damit, dass er ernste Worte anschlägt, und Paulus schlägt in diesen ersten Zeilen einfach einen Lobpreis an. Er lobt die Gemeinde, nein, er lobt Gott über dieser Gemeinde. Wenn wir uns den Korintherbrief anschauen, dann können wir einmal sehen, diese Gemeinde war eine Gemeinde, wie sie es auch heute noch in vielfältiger Weise gibt. Eine Gemeinde vielleicht wie unsere, wo man sagen muss, da gibt es durchaus auch Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Da gibt es durchaus auch Dinge, wo man sagen würde, da ist Korrektur nötig. Und ich finde es wunderbar, dass im Neuen Testament, wenn Paulus seine Briefe schreibt oder auch wenn wir in der Offenbarung die 7 Sendschreiben auch 7 Briefe lesen oder wenn die anderen Briefe von Johannes und Jakobus zu sehen sind, dass dort keine Idealgemeinden geschildert werden, dass dann nichts beschönigt wird, sondern dass uns deutlich gemacht wird, dort gibt es Mängel, wo Menschen im Namen Jesu zusammen sind, gibt es manches, was zurechtgerückt werden muss. Da gibt es manches, was nicht ideal ist. Stellen wir uns mal vor, es wäre so, dass im Neuen Testament alles so dargestellt wird, das sind diejenigen, da ist alles, klappt alles reibungslos, das sind diejenigen, die absolut heilig sind, an denen nichts auszusetzen ist, dann könnten wir mit Recht sagen, das hat uns nichts zu bringen. Da stehen wir einfach, schauen empor, staunend mit offenem Mund und müssen dann sagen, können wir sowieso nicht mithalten. Dann müssten wir sagen, die guten alten Zeiten, da war noch alles in Ordnung und heute ist wohl nichts mehr in Ordnung. Aber gerade dadurch, dass wir in den frühen Christengemeinden sehen, dass das, worunter wir vielleicht leiden mögen, diese Unvollkommenheiten, dass die auch früher da gewesen sind. Und wer Gemeinden idealisiert, zeigt damit, also die frühen Gemeinden und die Urkirche idealisiert, zeigt damit nur eine mangelnde Kenntnis der alten Briefe der Apostelgeschichte. Damals ging es in den Gemeinden nicht weniger menschlich zu wie heute. Und trotzdem müssen wir sagen, war Gottes Geist dort tätig. Und deswegen dürfen wir annehmen, Gottes Geist ist wie damals auch heute noch in den Gemeinden tätig. Wenn wir uns also jetzt diesen Text überlegen in diesem Kontext, also geschrieben an eine Gemeinde, an der es ganz viel auch auszusetzen gab, mit der Paulus das können wir im 2. Korintherbrief lesen, mehrmals so in eine Auseinandersetzung geraten ist, dass es Tränen gab, dass er bitter enttäuscht war, dass er schreibt im 2. Korintherbrief, soll ich mit der Rute kommen? Also insofern, dass er sehr frustrierende Erfahrungen gemacht hat. Er mit der Gemeinde und die Gemeinde mit ihm. In einem solchen Brief steht ein Dank am Anfang. Das hat ja etwas für uns zu bedeuten. Weswegen dankt Paulus dann? Sollte er nicht, wie wir vielleicht eher machen würden, schon mal so ein bisschen Frust ablassen? Paulus dankt ohne Heuchelei. Und zwar, warum kann er danken? Einmal gibt es Ausleger, die sagen, dieser Dank ist so praktisch so ein Türöffner. Damals war es so üblich in Briefen erstmal, und das ist ja auch heute rhetorisch noch ganz angebracht, erstmal, wenn man jemanden kritisieren will, mit dem Guten anzufangen. Dann öffnest du praktisch seine Ohren, du sagst ihm, was gut ist, und dann kommt die kalte Dusche hinterher. Ist das so gemeint? Das nennt man Captatio Benevolentiae. Das ist so ein Wort, das heißt das Erhaschen von Wohlwollen. Man möchte erstmal das Wohlwollen des Gegenübers, um ihm dann das zu sagen, was ihn vielleicht frustrieren wird. Aber das ist es bei Paulus vielleicht ein Stück weit. Paulus beginnt immer mit einem Lob, außer im Galaterbrief übrigens. Die Galater schon halb abgefallen, die werden von ihm nur kritisiert. Den anderen Gemeinden auch da, wo es schwierig ist und auch da, wo Paulus befürchtet, Auseinandersetzungen zu bekommen, fängt er erstmal an, die Gemeinde oder Gott über der Gemeinde zu loben. Das heißt, hier könnte vielleicht so ein bisschen sein, dass Paulus möchte, dass die Korinther erstmal hören und nicht gleich durch eine kalte Dusche. Das ist ja wie mit den Blumen. Wenn jetzt Blumen im Frühling da sind und es gleich ein Frost drüber kommt, dann würden sie sich verschließen. Also vielleicht möchte er wie so ein warmer Sonnenschein die Gemeinde öffnen für das, was er zu sagen hat. Auf der anderen Seite, und das ist, denke ich, der Hauptgrund, weswegen er loben kann, auf der anderen Seite sieht Paulus die Gemeinde mit den Augen der Liebe. Und es ist sicherlich ein Unterschied, ob wir unsere Gemeinde mit den Augen der Liebe sehen oder ob wir sie mit unseren menschlichen Sinnen wahrnehmen. Wer mit dem Augen des Herzens die Gemeinde sieht, der sieht viel mehr und viel tiefer in diese Gemeinde hinein, als derjenige, der nur die Äußerlichkeiten sieht, bei denen vielleicht hier und da ein Fleck auf der weißen Tischdecke ist. Also die Augen der Liebe, das ist das, was Paulus bewegt. Die Augen der Liebe sind es, die ihn diese Gemeinde wahrnehmen lassen, diese Gemeinde, an der es viel auszusetzen gab. Paulus selber hatte diese Gemeinde gegründet. Er selber fühlte sich dieser Gemeinde verbunden. Er hat immer wieder für sie gebetet. Und das Erste, wenn wir dann betrachten, wie sieht das aus, was er sagt als Dank über dieser Gemeinde? Ich danke Gott, dass ihr die Rettung durch Christus empfangen habt. Ich danke Gott dafür, dass ihr das angenommen habt, dass Christus in eurer Mitte ist und dass er in euch wirksam ist, dass ihr seiner Gnade teilhaftig geworden seid. Da wird also nicht für etwas gedankt, dass die Gemeinde irgendwie tolle Leistungen vollbringt. An die Thessalonicher, deren Brief wir momentan in der Bibelstunde lesen, schreibt Paulus im ersten Kapitel, von eurem Glauben spricht man in aller Welt. Bei euch ist wirklich etwas los. Ihr seid Vorbild geworden für alle Christen dort in Achaia und Mazedonien. Das schreibt er an die Korinther nicht, aber er sagt, ich danke Gott dafür, dass seine Gnade in euren Herzen angekommen ist. Dass ihr errettet worden seid. Dass ich euch bezeugen kann zu der Apostel, dass ihr das angenommen habt, das Heil in Jesus Christus. Und ich danke ihm, letztlich kann man sagen, ich danke ihm dafür, dass er euch liebt und dass er in eurer Mitte gegenwärtig ist. Und das, trotz all der Dinge, die vielleicht fragwürdig sein mögen in der Gemeinde, das steht für Paulus fest. Gott selber ist derjenige, der diese Gemeinde leitet. Gott selber ist der, der diese Gemeinde beschenkt, der für diese Gemeinde da ist. Und die Augen der Liebe praktisch, die der Apostel für seine Gemeinde hat, wie eine Mutter oder ein Vater für sein Kind. Diese Augen, die nicht das sehen, was vielleicht zu beanstanden wäre, sondern die Augen der Liebe, die das sehen, was daraus, und da kommen wir gleich drauf zurück, was daraus werden könnte. Diese Augen hat der Apostel. Und da ist für uns natürlich die Frage, wie gehen wir miteinander um und wie sehen wir unsere Gemeinde und unsere Geschwister? Mit den scharfen Augen der Kritik, mit einer Brille, die ganz scharf erkennt, wo hier oder da etwas nicht stimmt? Sehen wir sie so? Oder sehen wir unsere Geschwister auch mit den Augen der Liebe? Als Menschen, die, für die Jesus gestorben ist, ganz kurz gesagt. Als Menschen, mit denen er unterwegs ist. Und sehen wir unsere Gemeinde auch so? Oder sehen wir an unserer Gemeinde nur das, was man zu bemängeln hätte? Paulus hatte einen anderen Blick. Und ich denke, wenn wir sagen, wir können die alten Gemeinden, die urchristlichen Gemeinden nicht idealisieren und dürfen sie nicht idealisieren, dann würden wir dem nicht gerecht werden, was sie gewesen sind. Trotzdem können wir sagen, an diesem Punkt können wir von Paulus lernen. Uns diesen Blick schenken zu lassen, dass Gott in der Gemeinde tätig ist und dass die Schar der Heiligen unvollkommen ist und dennoch diejenigen umfasst, die zu Jesus gehören und eines Tages, wie wir es gehört haben in dem Wort aus dem theologischen Seminar, eines Tages bei Christus sein werden, trotz aller Unvollkommenheiten. Denn er hat unsere Schuld getragen, er macht uns gerecht und nicht wir mit unserem Verhalten. Das nächste, wofür Paulus dankt, und das kann uns als Gemeinden auch zu denken geben, er dankt, dass alle Gaben der Gemeinde geschenkt sind, dass ihr mit allem ausgestattet seid. Die Korinther hatten viel Erfahrung mit Gaben. Paulus muss manchmal auch da korrigierend eingreifen. Da gab es ganz besonders, das sieht man in Kapitel 12 und auch 14, gab es ganz besonders Leute, die die Gabe der Zungenrede hatten. Und nichts gegen die Gabe der Zungenrede. Was ist Zungenrede? Jemand hat mal gesagt, jeder redet doch mit der Zunge, ne? Und man muss dazu vielleicht wissen, dass das Wort Zunge im Griechischen sowohl Sprache als auch Zunge bedeutet. Also unsere Zunge, die wir im Mund tragen, wird mit dem gleichen Wort belegt wie das Wort Sprache. Und insofern kann man natürlich, oder wird dann auch öfter in moderneren Übersetzungen, nicht mehr Zungengebet übersetzt, sondern Sprachengebet. Und das Sprachengebet ist eine Fähigkeit, in einer Sprache zu sprechen, die man nicht gelernt hat. Oft sind das Sprachen, wenn wir heute, das ist bei uns ja ganz wenig verbreitet, in unserer Gemeinde, auch in der methodistischen Kirche, nur an einigen Stellen, in charismatischen Gemeinden, also wirklich charismatischen oder Pfingstgemeinden, ist es dann relativ verbreitet. Es ist die Fähigkeit, wie gesagt, von Christen in einer Sprache zu sprechen, die sie nicht gelernt haben. Pfingsten ist so etwas geschehen, obwohl Pfingsten ein Sonderfall gewesen ist. Pfingsten ist nicht der Fall gewesen, dass man Sprachen geredet hat, die nicht verstanden wurden, sondern da waren die Jünger befähigt worden, Sprachen zu sprechen, die andere, die Teilnehmer dieser Sprachfamilien waren, plötzlich verstehen konnten. Das war also der Fall, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen chinesischen Gast hier sitzen hätte und plötzlich würde der sagen, ich verstehe dich, oder ich würde plötzlich Chinesisch einiges für den sagen. Und der würde sagen, wie kommt denn das? Dann würde er sagen, wo hast denn du Chinesisch belegt? Würde ich sagen, oh, das habe ich jetzt vergessen. Irgendwo habe ich das wohl nie gelernt. Jedenfalls, das war das, was zu Pfingsten kam. Sie konnten in Sprachen reden, deren Sprachteilnehmer da waren und deswegen die Botschaft des Evangeliums verstanden haben. Zungenrede in Gemeinden ist oft dadurch bestimmt, dass Menschen reden in Sprachen, die nicht verstanden werden. Deswegen sagt der Apostel Paulus auch im Brief an die Korinther, wenn in Zungen geredet wird in Gemeinden, soll einer nach dem anderen reden, nicht alle durcheinander, und es soll aufgelegt werden, damit alle verstehen. Sonst kann man nicht Amen sagen, wenn man nicht versteht, was man gehört hat. Sonst sagt Paulus, ist das wie so eine, als wenn ich an eine Trommel klopfe und denke, ihr versteht alle, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Diese Gabe war in Korinth besonders favorisiert, aber auch andere Begabungen gab es. Und Paulus sagt, das sind Gaben von Gott, mit denen man vernünftig umgehen muss. Er sagte zu den Korinthern nur, die Gaben sind nicht dazu da, dass wir sie vor uns hertragen und schaut mal, was ich kann, Schaut mal, wozu ich in der Lage bin. Ich habe viel mehr Geist als ihr zusammen. Obwohl Paulus an einer Stelle sagt, im Korintherbrief, ich rede mehr in Zungen als ihr alle zusammen. Also er war auch nicht ganz frei von solchen Dingen, also auch von einem geistigen Selbstbewusstsein. Aber auf der anderen Seite sagt er, diese Gaben sind gegeben, um die Gemeinde zu erbauen. Und dann stellt sich uns die Frage, wenn er sagt, ihr habt alle Gaben, die der Geist Gottes verteilt. Wie sieht das bei uns aus? Wie sieht es mit den Gaben bei uns aus? Haben wir diese Gaben, die im Neuen Testament beschrieben werden, auch? Ein Wort der Weisheit? Ein prophetisches Wort? Gibt es diese Gaben unter uns? Auch die Zungenrede, ich weiß von einigen wenigen, die sie haben bei uns auch. Gibt es diese Gaben, die Paulus dort anspricht? Allerdings werden als Gaben auch bezeichnet, die Fähigkeit, Geld zu geben. Das steht auch, also auch diese Almosen zu geben, also über das hinaus, was man vielleicht erwarten könnte. Es gibt verschiedenste Gaben, auch Gaben der Verwaltung und so weiter und so fort. Gibt es Gottes Gaben unter uns? Als ich darüber nachdachte, fiel mir ein Bild ein. Und ich denke, es gibt diese Gaben, und das möchte ich mit einem kleinen Beispiel zum Ausdruck bringen. Es gibt diese Gaben unter uns, und wir müssen sie nicht erst erbitten. Wir haben sie vielleicht schon. Denn es steht geschrieben, jeder, der zu Christus gehört und hat den Heiligen Geist, und der Heilige Geist rüstet uns mit seinen Gaben aus. Wir haben die, aber wir haben manches, was wir vielleicht gar nicht wissen. Mir ist das so bewusst geworden, als ich dann über diesen Text saß und nachgedacht habe, da gab es letztens eine Situation. Ich brauchte eine Bohrmaschine. Sollte ein Bild an der Wand hängen, so ein bisschen stabiler. Und dann hatte ich Bärbel, also nachdem ich überlegt habe, wen kann man denn fragen, dann habe ich Bärbel gefragt, sag mal, weißt du jemanden, der eine Bohrmaschine hat, die ich mir mal leihen könnte? Und dann sagte Bärbel, wir haben eine. Damit hast du schon gebohrt, als wir hier eingezogen sind. Und dann holte sie die Bohrmaschine, in einer Minute war die plötzlich da. Ich guckte sie mir an, die guckte mich völlig fremd an und sah aus, als wenn noch nie jemand die benutzt hat. Also sie war wohl selten benutzt worden. Na, ich bin ja nicht der Handwerker, aber sie war da und ich konnte sie benutzen. Eine nagelneue Bohrmaschine, also nagelneu nicht, die war schon die Garantie nicht mehr, aber so gut wie nicht benutzt. Ne? Und dann hat es mir jetzt deutlich geworden, wir haben manches an Potenzial da, wie diese Bohrmaschine. Ich hatte sie im Haus und wusste das nicht und konnte jetzt plötzlich damit arbeiten. Und vielleicht haben wir manches in uns, manche Gaben, deren wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir mal uns die Augen öffnen lassen, was Gott in unser Leben gelegt hat an geistlichen Gaben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, denn diese Gaben, die haben wir nicht bekommen, um sie sicher wegzulegen. Die Bohrmaschine, wenn wir das so machen würden wie bis jetzt, dann würde sie in 100 Jahren noch gut einsatzfähig sein. Wenn dann die Steckdosen noch dazu passen und so weiter und so fort, weil sie nicht benutzt wird. Sie wird gut aufgehoben, trocken und so. Die Gaben haben wir nicht, um sie gut zu konservieren, um sie aufzuheben. Die Gaben haben wir bekommen, um unserer Berufung gemäß zu leben, um sie einzusetzen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir in diesem oder uns von diesem Text zeigen lassen, dass wir vieles haben in unserer Gemeinde an Potenzial, was es noch zu entdecken gilt. Und dass wir sehen, viele Sachen, die zum Beispiel Barmherzigkeit und so, Menschen auf Menschen eingehen zu können, sie trösten zu können, ist genauso eine Gabe des Geistes, wie mit Geld umgehen zu können, wie die Gabe der Verwaltung und andere Sachen, die beispielsweise im Römerbrief erwähnt werden. Also es gibt unterschiedlichste Gaben, aber lassen wir uns und beten wir auch mal darum, jeder Einzelne für sich, dass Gott deutlich macht, welche Gaben er ins einzelne Leben gelegt hat. Und seien wir auch im Gespräch miteinander. Manchmal ist es so oder sicherlich ist es so, dass Gott möchte, dass wir uns gegenseitig auch darauf aufmerksam machen, wo der Einzelne Begabungen hat. Wo wir vermuten oder dass wir auch mal probieren, habe ich diese oder jene Gabe von Gott empfangen. dass wir da auch mal einfach auf der Suche sind und nicht einfach denken, wir müssen jetzt bitten, weil wir die überhaupt nicht haben. Ich wäre jetzt losgezogen, hätte vielleicht drei Leute fragen können, habt ihr eine Bohrmaschine? Und ich habe die selber. Und deswegen, dass wir als Gemeinde damit rechnen, Gott hat uns genauso beschenkt. Und er möchte, dass wir die Gaben, die er in unser Leben gelegt hat, aktivieren. Dass wir sie finden und dass wir damit umzugehen lernen. Und selbst dann, und das kann ja passieren wie mit der Zungenrede in Korinth, selbst dann, wenn vielleicht andere sagen, was ist denn das? Ist das wirklich so im Sinn der Bibel oder so? Dass wir auch nicht, manchmal ist es ja auch die Scheu, eine Gabe zu entfalten, wenn man denkt, was werden die anderen dazu sagen, dass wir da auch nicht so zurückhaltend sind. Und das Letzte, wofür Paulus dankt, also das ist dieser Komplex, und wenn wir mit den Gaben anfangen, ich werde mir mal überlegen, ob ich mal eine Predigtreihe darüber mache, aber zumindest, wenn wir damit anfangen, dann würden wir gar nicht zu Ende kommen. Das Letzte, wofür Paulus dankt, ist, dass er sagt, Gott selber wird mit euch zum Ziel kommen. Er ist treu, er bringt euch zum Ziel. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass wir dieses Wort uns nochmal so vor Augen stehen lassen. Gott sieht unsere Gemeinde und Paulus sieht die Gemeinde nicht nur als Gegenstand der Liebe, sondern er sieht auch, wie weit wir in unserer Entwicklung sind. Er sieht praktisch die Gemeinde, die aktuell bestehende Gemeinde, das galt für die Korinther genauso, ist im Rohbau begriffen. Wenn zum Beispiel ein Haus wird, dann hat es, solange es im Werden ist, immer noch einen vorläufigen Zustand. Und insofern, das gilt auch für die Gemeinde. Die Gemeinde ist im Werden. Die Gemeinde ist, solange sie hier ist, solange wir hier auf dieser Erde leben, ist die Gemeinde in einer Entwicklungsphase. Und da ist immer Luft nach oben, wie ein Baum, der nach oben noch wachsen kann, wie ein Haus aus lebendigen Steinen, das gebaut wird. Aber es ist beileibe noch nicht fertig. Und insofern, der Blick von Gott, und diesen Blick hat er auch dem Apostel geschenkt, der schaut schon das Fertige. Der sieht schon das fertige Haus, das vollkommene Haus, wenngleich momentan eine Stufe erreicht ist, wo noch vieles gemacht werden muss. Aber der Blick sieht das Haus, wie es einst dastehen wird. Und das wird vollkommen sein. Wir sind der Tempel Gottes, schreibt Paulus an die Korinther, Kapitel 3, Vers 16. Und das gilt auch für uns. Bei all der Unvollkommenheit, die wir haben mögen. Wie, vielleicht ein anderes Bild doch, wie ein Kind, das sich in der Entwicklung befindet. Wenn man sieht, ein siebenjähriges Kind, da sieht man, das kann noch gar nicht so gut lesen, schreiben, rechnen. Ach, das wird nie was. Und wir wissen doch, und deswegen sind wir getrost, das baut auf. Das wird eines Tages diese Sachen alle gut können, weil es ist ja noch in der Entwicklung. Und so müssen wir auch der Gemeinde, den Gemeinden und auch uns selber immer wieder sagen, wir sind alle noch auf dem Weg, noch nicht vollkommen. Paulus sagt ja an die Philippa im Kapitel 3 auch, nicht, dass ich schon erreicht hätte. Ich versuche aber, dieser Vollkommenheit immer näher zu kommen. Das heißt nicht, sich ausruhen und sagen, das ist halt Baustelle, dann können wir uns Zeit lassen, sondern dass wir voranstreben, aber wissen, wir sind noch unvollkommen. Und dass wir das einander auch zubilligen und auch unserer Gemeinde zubilligen. Gott wird mit uns zum Ziel kommen. Das ist das Wichtige, was Paulus am Schluss sagt. Es liegt nicht daran, dass wir Durchhaltevermögen haben. Es liegt auch nicht daran, dass wir irgendwie das hinbekommen, sondern Gott selber wird das Wesentliche tun. Er ist derjenige mit seiner Treue, der Garant, dass wir das Ziel erreichen. Es ist wie in dem Psalm 73, Vers 25 geschrieben steht, dennoch bleibe ich stets an dir. Dort in diesem Psalm ist ja immer wieder gesagt worden, was alles den Glauben erschüttert und wie derjenige, der da betet, einfach denkt, bald kann ich nicht mehr. Und dann sagt er, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Wir sind es nicht, die uns halten, er ist es, der uns hält. Und das ist der Grund, warum wir zuversichtlich und fröhlich sein können. Er ist derjenige, der uns letztlich diese Stabilität und den Halt gibt und der uns zum Ziel bringen wird. Und insofern soll dieser Text uns zeigen, einerseits auch über unvollkommenen Gemeinden kann Gott gelobt werden. Und die Augen, die wir für unsere Gemeinde und füreinander haben sollten, sind so oder sollten so ausgerichtet sein, dass wir sehen, was Gott investiert hat, dass er zum Ziel kommt mit dem, was er anfängt und dass er uns zum Ziel bringen wird. Das nächste Lied, was wir vor dem Abendmahl singen wollen, das Abendmahl soll uns noch einmal zeigen, noch einmal in diese Tiefe hinabführen, die uns zeigt, das hat er in uns investiert, nämlich sich selbst hingegeben, sein eigenes Leben für uns dahingegeben. Die größte Investition, die Gott leisten konnte, für uns, ganz persönlich. Und das, was er dort angefangen hat am Kreuz, das soll und wird in unserem Leben Wirklichkeit werden, wenn wir uns dem öffnen natürlich. Wenn wir ihn in unser Herz hineinlassen, also ihn auch an uns wirken lassen. Aber mehr brauchen wir auch nicht, dass wir sagen, ja, ich will dich in meinem Leben wirken lassen. Also das Abendmahl soll uns nochmal das vor Augen führen. Das nächste Lied zeigt uns in den ersten beiden Strophen, worum es geht, auch hier in diesem Text. Es geht nicht darum, viele Sachen gut zu machen als Gemeinde, sondern es geht insgesamt, ihm ähnlich zu werden, ihm gleich zu werden. Das zeigen die ersten beiden Strophen des nächsten Liedes und die nächsten drei Strophen entfalten dann ein wenig von dem, was es bedeutet, wenn wir ihm ähnlicher sind, für welche Menschen oder welchen Menschen wir uns dann zuwenden. Zum Schluss des Liedes steht wieder ein Lob. Wir singen das Lied Nummer 87 miteinander. Und bei diesem Lied wird dann auch das Dankopfer erhoben.